Domradio weltweit.
Der Himalaya ist das größte Gebirge der Welt. Zu ihm gehören gleich mehrere Gipfel, die über 8000 Meter hoch liegen. Dieses Hochgebirge in Asien prägt daher das Leben von Menschen verschiedener Länder und Kulturen. Am 22. Februar wird diese Region Mittelpunkt eines Thementags sein in der Stadthalle in Köln-Mülheim. Abenteurer und Profifotografen erzählen dort von ihren Erlebnissen und Geschichten aus der Ferne, unterstützt durch faszinierende Fotografien und mitreißende Musik. Und davon berichten sie schon heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Aurelia Rütters und freue mich, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio weltweit heute über den Himalaya, das größte Gebirge der Erde. Der Himalaya liegt in Asien zwischen dem indischen Subkontinent im Süden und dem tibetischen Hochland im Norden. Und er ist abenteuerlich und faszinierend. Das findet auch der Autor, Foto- und Fernsehjournalist Dieter Glukowski. Ihn hat die Himalaya-Region schon vor mehr als 30 Jahren in seinen Bann gezogen und seitdem nicht mehr losgelassen. Und davon wird er am Sonntag, den 22. Februar, in der Stadthalle in Köln-Mülheim berichten, beim Thementag Himalaya. Einen schönen guten Tag, Herr Glukowski.
Ich grüße Sie, hallo.
Ihre erste Reise in den Himalaya liegt mehr als 30 Jahre zurück. Damals waren Sie in Nepal. Wie haben Sie diese Reise in Erinnerung?
Nun, 30 Jahre zurück und irgendwie bin ich ein bisschen auf den Spuren von Wilhelm von Humboldt gewandert, weil er hatte mal einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, was ich nicht gelernt habe, habe ich mir erwandert. Und ich glaube, es gibt kein grandioseres Gebirge natürlich auf der Welt wie der Himalaya.
Was reizt Sie so konkret an der Region, dass Sie seit 30 Jahren immer wieder dorthin reisen?
Nun, schon als Kind hat mich eigentlich mehr der Osten mehr interessiert als der Westen. Ich bin als Schüler vor über 40 Jahren schon in die Türkei gereist, habe dort bei Familien gelebt und der Osten war immer für mich faszinierend, philosophisch gesehen, worüber ich mir schon seit kleinstem Alter Gedanken gemacht habe. Und so möchte ich nochmal mit einem Zitat aufwarten, eigentlich von Herbert Tichy, der einmal gesagt hat, als großer Himalaya-Forscher, der Himalaya ist ein religiöses Gebirge und ihn zu durchwandern, heißt es auch, mit den Religionen sich zu beschäftigen. Also es ist eine kontemplative Reise, grundsätzlich, die ich gemacht habe seit 30 Jahren. Und besser Körper und Geist kann man eigentlich nicht finden wie im Himalaya.
Inwiefern würden Sie den Himalaya als Ihre zweite Heimat bezeichnen?
Nun, ich arbeite ja als reiner Himalaya-Journalist, Fotograf, Buchautor, Filmemacher. Das heißt, ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber für alle die, die gerne zu diesem Vortrag kommen wollen, es gibt drei große internationale Himalaya-Fotografen. Das ist Eric Welly, der auch eine Oscar-Nominierung hatte für einen wunderbaren Dokumentationsfilm über das Dolpo-Gebiet, sein Gebiet in Nepal, oder Oliver Völmi, ein schweiz-französischer Fotograf. Und die dritte Person letztendlich bin ich. Wir drei fotografieren, produzieren ausschließlich im Himalaya. Das heißt, wir drehen Filme, Bücher schreiben wir über Bhutan, Sikkim, Zanskaladak, Nepal, Tibet und die ganze Region, was mit dem Himalaya zu tun hat.
Wie würden Sie die Menschen dort aus der Himalaya-Region beschreiben? Kann man das überhaupt so pauschal? Ich meine, es sind ja sehr unterschiedliche Gruppen.
Das ist vollkommen richtig. Mhm. Also wir sind ja in ganz unterschiedlichen Regionen. Wenn Sie allein überlegen, es gibt in Nepal über 130 verschiedene ethnologische Volksgruppen und die Nachbarstadt von Kathmandu, gerade mal 13 Kilometer entfernt, Bhaktapur, die Menschen haben eine komplett andere Sprache gesprochen. Das heißt also, wenn wir über den Himalaya sprechen oder auch später nochmal über den Dalai Lama, der ein Kloster besucht hatte, fernab in den Bergen von Ladakh, über das ich auch in dem Vortrag berichten werde, der musste sogar regelrecht übersetzt werden von dem Ladakhischen bzw. von seiner tibetischen Ursprungssprache ins Ladakhische, was letztendlich ein Dialekt ist. Also es gibt eine Vielfalt von ethnologischen Vielfalt der Menschen, aber die Faszination ist natürlich ihre unglaubliche Bescheidenheit, ihre Demut, ihre Gelassenheit, all das, was uns hier im westlichen Alltag gut tun würde.
Also ist es das, was wir von den Menschen dort auch lernen können hier?
Ja, wir sind immer nur so weit lernbereit, solange wir offen sind. Und ich bedauere es immer wieder, wenn Menschen so unglaublich schnell durch den Himalaya rasen, das als sportliche Betätigung sehen und eigentlich kaum verweilen. Und ich denke, wer die Augen hat, also wir haben Augen, um zu sehen und Ohren, um zu hören, der kann da eine ganze Menge mit nach Hause nehmen für sich, in seinem Herzen und in seiner Seele.
Sagt der Foto- und Fernsehjournalist Dieter Glukowski. Und mit ihm blicken wir gleich noch weiter auf seine spannenden Reisen in den Himalaya. Er war dort im Hochgebirge von Ladakh in Indien unterwegs und hat auch den Dalai Lama getroffen. Mit seinen Himalaya-Bildbänden hat Dieter Glukowski neue Akzente gesetzt. Durch seine spektakulären Fotografien, aber auch durch seine mitreißenden Geschichten. Der 58-Jährige wurde mehrfach für seine Arbeit international ausgezeichnet. 1993 wählten ihn die Mönche des Klosters Lingshed nördlich des Himalaya-Hauptkamms in Ladakh sogar zu ihrem Repräsentanten für Deutschland. Herr Glukowski, zunächst mal Sie, wie kamen Sie zu der Ehre von den Mönchen aus Lingshed? In Nordindien liegt es zum Repräsentanten Deutschlands gewählt zu werden.
Nun, als ich vor 28 Jahren das allererste Mal durch Lingshed lief, war ich tief beeindruckt. Lingshed liegt 6 Tagesmärsche entfernt von der Nixonstraße, getrennt von 5000 Meter hohen Pässen. Also man braucht eine gewisse Zeit, um diese abgelegene Landschaft zu erleben und dieses Kloster, was auf 4000 Meter Höhe liegt. Und ich war innerlich eigentlich auch auf der Suche in der Balance vom Geben und Nehmen. Sie müssen sich vorstellen, wir erleben so viele unglaubliche Begegnungen mit Menschen, Geschichten. Wir werden so reich beschenkt, kommen wir zurück nach Deutschland, dass ich ganz gerne in dieser Balance leben wollte. Das war mir schon immer klar. Und so haben wir uns getroffen, Geshe Lama Nawang Chanjub, der Abt des Klosters von Lingshed, der auch irgendwo für sich auf der Suche war und ich genauso. Und er stand eines Morgens neben meinem Zelt, als ich in Lingshed kampierte und fragte mich nach längeren Gesprächen, ob ich nicht dieses Kloster repräsentieren möchte und ob wir nicht gemeinsam arbeiten wollen an seinen Visionen. Und diese Visionen waren grandios, nämlich er wollte die Region fördern, er wollte ein Schulgebäude bauen für die Novizen, die Kultur, den Culture Club sozusagen, die Kulturgruppe von Bauern, die alte Tänze pflegen, weiter am Leben erhalten. Und es gibt vor allen Dingen ein riesengroßes Amchi-Projekt. Amchi sind tibetische Ärzte, die hier einen großen Ruf genießen und auch diese wollte er fördern und unterstützen.
Sind Sie denn selbst Buddhist?
Ja, die Frage wird mir oft gestellt und es ist ganz spannend. Soka Rinpoche, einer der bedeutendsten tibetischen Meister, hat einmal gesagt, also das Wort Buddhist heißt im tibetischen Sangepa. Und ein Tibeter würde niemals sagen, ich bin Buddhist, sondern er würde sagen, ich bin ein Nangpa. Und die Übersetzung von Nangpa heißt letztendlich nach innen schauen. Und das ist eine wunderbare Form der Übersetzung des Buddhismus und gilt vor allen Dingen für alle, wenn wir das mythisch betrachten, in der Mystik von Meister Eckhart oder von Rumi, wo sich ja alle Religionen in Gott letztendlich verbinden, ist diese Antwort nach innen schauen eine wunderbare Antwort.
Sie haben ja Jahre später, also nach diesem Treffen, einen Brief erhalten von einem der Mönche. Er hat Sie darum gebeten, dass Sie kommen, also damit er Ihnen ein großes Geheimnis anvertrauen kann. Das finde ich, klingt sehr mysteriös in meinen Ohren. Was war denn das für ein Geheimnis?
Das war Sonam Jospel. Er war damals 86 Jahre alt, ist dann später mit 92 Jahren gestorben. Ich kannte ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist der älteste Mönch im Kloster Lingshed und überhaupt einer der ältesten Menschen in Ladakh. Und es ging darum, dass er damals, wie viele Mönche aus dem Himalaya-Raum, in Tibet studiert hat als junger Mensch. Und als Tibet durch den Überfall der Chinesen halt in größten Teilen zerstört worden ist, wir wissen, von den 6200 Klösteranlagen sind bis auf 18 alle dem Erdboden gleichgemacht worden. Damals sollte er eine Tara-Statue an den Kailash springen. Es ist eine mysteriöse Geschichte und letztendlich haben wir sie aufgegriffen, sie ein bisschen gefeatured. Es ist ein sozusagen Realroman herausgeworden. Wir haben damit erklärt, sie ist durch den ganzen Himalaya sind wir gereist, um dieser Geschichte zu folgen. Haben somit natürlich den Menschen eine gute Chance gegeben, durch eine spannende Geschichte den Himalaya und seine Region und die Menschen zu erklären.
Und damit hat für Sie eine 2-jährige Odyssee durch alle Länder des Himalayas begonnen, oder?
Das schon, aber Sie müssen immer bedenken, wir sind sowieso in vielen Himalaya-Ländern jedes Jahr mehrmals unterwegs, auch wenn man jetzt bedenkt, was ist eine Multivisionsschau. Ich habe jetzt gerade seit 5 Jahren an einer neuen Produktion für Nepal, gerade jetzt abgeschlossen, komme gerade von einem 8000er Kanchenjunga. Diese Produktion nennt sich 8. Wir sind also zu allen 8 8000ern gegangen mit 8 nepalesischen Protagonisten. Solche Shows sind sehr, sehr aufwendig und erklären aber mit all unserer Fülle, unserem Wissen seit 30 Jahren, die wir da hineinpacken, die Essenz eigentlich dieser Begegnung mit Menschen. Und solche Shows sind natürlich etwas anderes wie ein Bericht von einem Menschen, der nur einmal im Himalaya war und dann das mit seinen Augen sieht. Also man kann natürlich von all diesen Spezialisten, die es gibt, als Journalisten, manche, die sich für die Wüste zum Beispiel spezialisiert haben. Und wenn man dann merkt, der ist 70, 80 Mal in die Wüste gereist, dann kann man schon davon ausgehen, dass man da nicht nur grandiose Bilder, grandiose Geschichten, sondern auch einen Menschen gegenübertritt, der sehr kompetent ist.
Mhm. 2009, da wurden Sie von den Mönchen des Klosters Lingshed beauftragt, weil Sie so kompetent sind, den Besuch des 14. Dalai Lama fotografisch zu dokumentieren. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich meine, die Kompetenz, die möchte ich jetzt mal ein bisschen mit Demut da hinten stellen. Aber der Dalai Lama, er wurde seit 10 Jahren eingeladen von den Mönchen von Lingshed. Und es ist natürlich unglaublich schwierig für ihn, nach Lingshed zu kommen, in dieses fernabgelegte Kloster, wirklich am Ende der Welt im Himalaya. Und nach 10 Jahren hat er zugesagt und kam mit einem Großraumhelikopter, die indische Armee hat das Ganze begleitet, sicherheitstechnisch und so weiter. Und Dharamsala, das Office, hat einem Fotografen nur die Erlaubnis dazu gegeben. Und ich hatte die Ehre und die Freude und habe das mit voller Demut auch angenommen, ihn dabei zu begleiten. Das heißt, alle die Menschen, die sich gerne diesen Vortrag, das Erbe Tibets, Ladakh auf den Spuren des Glücks anschauen, jetzt hier in Köln, die kommen in den Genuss natürlich von ein paar Bildern, die außergewöhnlich sind. Sie müssen sich vorstellen, er ist dort oben gelandet. Die Menschen leben vollkommen abgeschieden. Sie kennen den Dalai Lama durch Bilder und auf einmal steht er unmittelbar hautnah vor ihm. Und ihm hat es so gut gefallen, er wollte eigentlich nur 2 Stunden dort verweilen, dass er der Armee gesagt hat, nein Jungs, also fliegt wieder zurück, ich bleibe hier 24 Stunden, ich möchte hier übernachten. Und das, was dabei herausgekommen ist, das werde ich jetzt nicht verraten, aber das können wir uns dann alle anschauen.
Vom Dalai Lama wird Dieter Glukowski auch in seiner Multivisionsreportage beim Thementag Himalaya erzählen, in der Stadthalle in Köln-Mühlheim am 22. Februar. Und wovon er noch berichten wird, das hören Sie gleich hier in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit über den Himalaya und dort blicken wir jetzt nochmal nach Ladakh, eine Region des indischen Bundesstaats Jammu und Kaschmir. Ladakh ist bekannt für die Schönheit seiner entlegenen Berge und für die tibetisch-buddhistische Kultur. Sie wird auch als Klein-Tibet bezeichnet. Das Erbe Tibets, Ladakh auf den Spuren des Glücks, so heißt auch die Multivisionsreportage von Dieter Glukowski, die er am Sonntag, den 22. Februar, beim Thementag Himalaya vorstellen wird, in der Stadthalle in Köln. Mühlheim. Herr Glukowski, vorab, Sie müssen uns noch mal ganz kurz erklären, was ist denn eine Multivisionsreportage? Es ist nicht vergleichbar mit einem DIA-Vortrag, oder?
Nun, das Wort DIA gibt es jetzt eigentlich seit der digitalen Fotografie nicht mehr so dominant, wie es früher war. Und meine Güte, früher war es so, dass man Opas ersten Capri-Vortrag vor 50 Jahren geguckt hat. Wir alle sind zuckend nach 4 Stunden auf dem Sofa eingeschlafen. Nein, eine Multivisionsschau besteht eigentlich aus grandioser Fotografie, aufbereitet mit Originalgeräuschen, mit Filmausschnitten, jetzt seit neuester Zeit auch, wobei ich rein fotografiere nur. Und es gibt natürlich auch verschiedene Genres von Anbietern von Multivisionsschaus. Was ich ganz wichtig finde, ist immer auch zu prüfen, sind diese Menschen kompetent, die darüber sprechen? Haben sie viele, viele Titel auf dem Plan oder sind sie spezialisiert wahrhaftig für eine Region und können daraus aus dem Inneren heraus berichten? Wenn ich jetzt über Lingshed berichte, ich war über 70 Mal dort vor Ort. Ich habe Mönche, die jetzt 30 Jahre alt sind, schon als kleine Kinder kennengelernt und es gibt ein unheimlich großes Vertrauensverhältnis und so konnten wir zum Beispiel auch für einen Arte-Film und Ländermenschenabenteuer für die ARD eine Produktion in Regionen filmen und in Klöstern filmen, wo noch nicht mal National Geographic die Genehmigung bekommen hat. Also diese Kompetenz spürt man mit Sicherheit dann auch am Sonntag beim Vortrag Ladakh auf den Spuren des Glücks.
Sie stellen in Ihrer Reportage Ihre Erfahrungen in Ladakh unserer westlichen Welt entgegen. Wie machen Sie das?
Nun, in der Multivisionsschau gibt es immer wieder Momente zum Ausruhen, wo wir mit Originalgeräuschen oder Geräuschen halt einer Puja im Gesang von Mönchen durch diese Landschaft laufen. Und diese Bilder sind immer wieder auch mal aufgewertet durch Zitate bekannter tibetischer Meister. Aber auch Albert Schweitzer wird sich genauso äußern wie am Ende der Schau ein Mensch, wo ich weiß, dass ganz viele danach weinen, wenn sie sein Zitat lesen. Das geht über 3 Minuten dieses Zitats. Ein großer Versuch und er funktioniert. Das heißt, wir versuchen eine kontemplative Multivisionsschau herüberzubringen. Abenteuer und Geist miteinander verbunden mit schönen Bildern, guten Geschichten. Und das ist für mich auch eine gute Multivisionsschau.
Abenteuerlich ist auch der Weg zum Kloster Lingshed, den viele Menschen, auch viele Schüler auf sich nehmen. Und davon erzählen Sie in Ihrer Multivisionsreportage auch.
Also das Kloster Lingshed liegt ja nicht nur abgelegen für den Sommerwanderer in Anführungsstrichen, sondern im Winter komplett für ein halbes Jahr unter einer Schneedecke verborgen. Das heißt, über die Pässe, um zum Kloster zu kommen, sie sind nicht passierbar im Winter, liegt 5-6 Meter hoher Schnee und es gibt einen 160 Kilometer langen Canyon des Flusses Zanskar, der auf 3500 Meter Höhe liegt. Und auf dieser Eisfläche versuchen die mutigsten Männer und Frauen im kältesten Monat Februar dieses Kloster zu erreichen oder beziehungsweise nach Leh, die Hauptstadt von Ladakh, zu gehen, um Vorräte zu kaufen. Und das ist auch ein Schulweg für die Kinder, die von ihren Eltern über 6-7 Tage über diese Eisdecke des gefrorenen Flusses bei 20 Grad minus Kälte, eisigen Winden nach Leh gebracht werden. Und darüber werde ich auch berichten, über die Kinder von Lingstedt. Das ist, glaube ich, sehr beeindruckend. Ich habe sie oft diesen Fluss gelaufen, habe auch einen Film darüber gemacht für Arte. Aber wir werden sehen, wie 8- bis 9-jährige Kinder auf dem Schulweg in eisigster Kälte nach Leh laufen, in Höhlen übernachten und mit welcher Demut und Gelassenheit das tragen. Und vor allen Dingen mit welchem unglaublichen Humor.
Wenn Sie sich das wünschen könnten, was würden Sie gerne, dass die Besucher danach mit nach Hause nehmen von Ladakh?
Ja, ein Tibetier Lehrer hat mal gesagt, wenn man was hört, was einem bewegt, dann soll man nicht danach unbedingt gleich in die Kneipe gehen und alles totreden, vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Mich freut es immer wieder, wenn ein bisschen hängen bleibt, das ist wie bei einem guten Film, ein Zitat, irgendetwas, eine Begebenheit, irgendetwas, was einem aus seinem eigenen Leben bewegt. Und ich glaube, auf den Spuren des Glücks, da können wir alle ein bisschen uns eine Scheibe abschneiden. Jeder ist auf der Suche nach Glück. Das Glücksthema ist sowieso viel zu weit ausgebreitet worden, aber wir haben die Möglichkeit, von diesen Menschen zu lernen. Und sie sind dermaßen beeindruckend, wenn man im Himalaya unterwegs ist, mit diesen Menschen zusammensitzt, sie erlebt, sie spürt, mit ihnen Freundschaften schließt, sie immer wieder besucht. Und davon, glaube ich, kriegt jeder so ein kleines Tortenstückchen mit am Sonntag, wenn er diese Schau gesehen hat.
Und diese Multivisionsschau ist Teil des Thementags Himalaya, eine Veranstaltung mitorganisiert von der Agentur Grenzgang. Sie findet am 22. Februar in der Stadthalle in Köln-Mülheim statt und die Reportage des Autors und Bildjournalisten Dieter Glukowski heißt Das Erbe Tibets, Ladakh, auf den Spuren des Glücks. Mehr Infos zur Reportage und zum Thementag finden Sie auch im Internet auf domradio.de. Sie hören Domradio weltweit. Tausende Tibeter sind 1959, also vor mehr als 50 Jahren, gegen die chinesischen Machthaber auf die Straßen gezogen. Es war eine der größten Massendemonstrationen für die Unabhängigkeit Tibets. Sie wurde jedoch blutig zusammengeschlagen. Der gescheiterte Aufstand war ausschlaggebend für den Dalai Lama, ins indische Exil zu fliehen. Wie die chinesische Besetzung begann, daran erinnert Andreas Kaul.
Tibet. Am 26. Oktober 1951 marschieren 3000 Soldaten der 18. chinesischen Armee in Lhasa ein. Zehntausende werden folgen. Die kleine und schlecht ausgerüstete tibetische Armee kann kaum Widerstand leisten. Der 16-jährige Dalai Lama muss mit ansehen, wie Ost-Tibet als chinesische Provinz annektiert wird. Die internationale Öffentlichkeit reagiert nicht auf die Hilferufe Tibets. Der Dalai Lama reist nach China, doch die Treffen mit dem Führer der neuen Volksrepublik, Mao Zedong, der abfällig vom Gift der Region spricht, bringen keine Erleichterungen für das tibetische Volk. 1959 kommt es zum Aufstand in Osttibet, der schnell auf Zentraltibet überschwappt. Die Situation für den Dalai Lama, der den Aufstand nicht befürwortet, wird immer bedrohlicher. Am 30. Mai 1959 überschreitet er, verkleidet und nach einer abenteuerlichen Flucht über die Berge, die Grenze nach Indien, wo er und viele tausend seiner Landsleute in Dharamsala ihre Exilheimat finden. Von dort aus bereist er zahlreiche Länder, um immer wieder auf den Völkermord in seinem Land aufmerksam zu machen. Er spricht unter anderem mit dem Papst und vor dem Europäischen Parlament. 1989 wird ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Seine Dankesrede schließt er mit den Worten:
Solange der Raum Bestand hat, solange es empfängliche Wesen gibt, hoffe auch ich auf ein Bleiben, um die Leiden der Welt zu vertreiben.
Andreas Kaul hat zurückgeblickt auf das Jahr 1959. Damals begann die chinesische Besatzung Tibets. Domradio weltweit. Tibet, das Dach der Welt, da entflammt bei vielen das Fernweh. Schneebedeckte Gipfel, buddhistische Klöster und unglaubliche Ausblicke prägen unser Bild. Wenn man aber von Tibet spricht, meint man genauso religiöse Unterdrückung und die Fremdherrschaft der Chinesen, die die Region jetzt schon seit mehr als ein halbes Jahrhundert annektiert haben. Begonnen hat diese Fremdherrschaft mit einem blutigen Aufstand der Tibeter, bei dem 86.000 Menschen ums Leben kamen. In der Folge dieses Aufstandes hat der Dalai Lama, der geistige Führer der Tibeter, das Land verlassen und lebt bis heute im Exil in Indien. Karenina Kolmar-Paulenz ist die Leiterin des Instituts für Religionswissenschaften an der Universität in Bern und Tibet-Expertin. Und sie kann diesem Exil überraschenderweise auch positive Eigenschaften abgewinnen.
Für den Westen war die Ausreise des Dalai Lama sozusagen ein Geschenk des Himmels, so tragisch wie für die Tibeter das gewesen ist. Denn jetzt gab es erstmals in der Geschichte der westlichen Welt einen Buddhismus zum Anfassen.
Auf diese Weise habe er es geschafft, den Buddhismus in der westlichen Welt populär zu machen. Einige Buddhisten kritisieren aber, dass er dem wahren Buddhismus nicht mehr treu ist, sondern nur die Öffentlichkeit sucht, um seine Religion in der Welt weiter zu verbreiten.
Der Dalai Lama hat sich ja selber in seiner Sicht der tibetischen Geschichte und auch in seiner Eigenwahrnehmung des Buddhismus sehr an westliche Rezeptionsstränge angepasst. Also dass der Buddhismus zum Beispiel die Religion der Rationalität ist. Das wird ja vom Dalai Lama selber auch sehr in den Vordergrund gerückt. Und da bedient er natürlich schon auch unsere Wahrnehmung dieser Religion und auch der Tibeter.
Und so gut die Wahrnehmung des Dalai Lama im Westen auch sein mag, in Tibet selbst hat er im Laufe der Jahre seines Exils mehr und mehr an Bedeutung verloren. Zwar ist er als Religionsführer immer noch angesehen, hat aber dafür in anderen Bereichen seinen Einfluss einbüßen müssen.
Als politische Integrationsfigur, da denke ich, hat er gerade in der letzten Zeit doch Kratzer bekommen. Das ist aber auch ganz verständlich. Die Tibeter in Tibet, die haben natürlich ganz andere Probleme als jetzt die Tibeter im Exil. Insofern hat er sicherlich an Einfluss verloren, was seine Forderung nach einem absolut gewaltfreien Widerstand impliziert.
Der Dalai Lama ist nach mehr als 50 Jahren Exil immer noch eine angesehene Person, hat aber in Tibet einen Teil seines politischen Einflusses verloren. Das war Karenina Kolmar-Paulenz, Tibet-Expertin an der Universität Bern. Gleich blicken wir hier in der Sendung noch weiter auf Tibet, auch zusammen mit einem tibetischen Flüchtlingskind. Sie hören Domradio weltweit heute über das größte Gebirge der Welt, den Himalaya. Angrenzend an das Himalaya-Gebirge liegt am Nordrand Tibet. Der Fotograf, Buchautor und Reiseerzähler Kai-Uwe Küchler bereist den tibetischen Kulturraum seit mehr als 15 Jahren. Und das Resultat sind unter anderem 4 Bildtextbände über Tibet, eine Vielzahl von Vorträgen über das Dach der Welt und eine Audienz beim Dalai Lama. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Küchler, ich grüße Sie.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Tashi Delek, das ist der tibetische Gruß, das heißt Glück und Segen.
Das klingt schon mal gut. Sie haben in Ihrem Leben schon mehr als 70 Länder bereist, aber der Himalaya-Raum, der gehört zu Ihren Reiseschwerpunkten. Warum? Was fasziniert Sie daran?
Ja, also das ist für mich die Kombination einmal aus einer überwältigenden Landschaft, die höchsten Berge der Erde, das ist phänomenal, da bin ich immer wieder von begeistert. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr taucht man eben halt auch ein in diesen Kulturraum. Und gerade was Tibet anbelangt, ich war auch viel in Indien, in Nepal unterwegs, es ist dann doch die Beschäftigung mit dem Buddhismus, vor allem auch ein bisschen mit dem Hinduismus und eben halt auch das Zusammentreffen mit den Menschen, was mich da so fasziniert hat. Und das lässt mich einfach nicht los. Das ist für mich so eine Art Lebensprojekt eigentlich geworden.
Gibt es auch ein Erlebnis oder eine Erfahrung, die Sie gemacht haben, die Sie am meisten geprägt oder beeindruckt hat?
Na sicher, die ersten eigenen Bergtouren, die ich gemacht habe. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich Anfang der 90er Jahre dort am Fuß des Himalaya so eine Trekkingtour gemacht habe und nur gestanden habe mit offenen Augen und diesen Mount Everest gesehen habe, den Cho'oyo, den Lhotse. Das war damals noch von der Nepal-Seite aus. Und das war für mich kaum fassbar, was das für Dimensionen eigentlich sind. Man kennt das ja von Fotos, von Bildern. Aber wenn man dann selber da ist, ist man einfach nur überwältigt. Und dann sicherlich die ersten Begegnungen in Tibet, die erste Reise auch nach Tibet. Das war Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit meiner Frau. Und dann da die ersten Begegnungen eben halt mit den Tibetern, die haben mich also doch sehr geprägt. Und da sind Freundschaften entstanden, die heute noch teilweise halten.
10-mal haben Sie Tibet bereist und davon werden Sie am 22. Februar in Köln auch erzählen in einer Live-Reportage beim Thementag Himalaya. Können Sie uns das Dach der Welt schon mal vorab beschreiben? Wie müssen wir uns denn das vorstellen? Wie müssen wir uns Tibet vorstellen?
Ja, also Tibet ist ja das höchstgelegene Plateau der Erde und allein die Höhe, auf der man sich dort bewegt, die geht also selten unter 3.500 Meter. Das ist dort eben die Standardhöhe. Das macht die Luft natürlich schon mal ein bisschen dünn. Es ist so, dass Tibet eben halt im Süden diesen Himalaya hat, der diesen gewaltigen Hauptkamm eben halt dort von Ost nach West immer wieder mit tollen Panoramen dann einem offeriert, aber Tibet kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein zusammengeschobenes Tischtuch. Ja, das ist ja durch die Geologie, durch die Plattentektonik so entstanden, dass sich der indische Subkontinent unter den Himalaya geschoben hat und nicht nur diesen Hauptkamm aufgeworfen hat, sondern dahinter gibt es dann so fast wellenförmig immer wieder weitere Gebirgszüge, die das Land dann von Ost nach West durchziehen und zwischen diesen Gebirgszügen dann eben die entsprechenden Täler, sodass man immer eine Wahnsinnskulisse eigentlich hat. Tibet ist auch von der Luftverschmutzung her, von der Sauberkeit etwas, was man als Fotograf sehr begeistert aufnimmt, weil es die eben dort kaum gibt. Und dann eben ja von der Landschaft her doch natürlich eher karg durch die Höhe. Es wächst nicht so viel, aber gerade diese Kargheit, diese Weitheit, diese Offenheit, die ist also etwas, was wir hier in Europa kaum haben, unverstellte Räume und ja, eine grandiose Kultur eben halt auch. Das ist etwas, was ich jetzt so auf den ersten Eindruck so beschreiben würde wollen, aber hat natürlich noch viel mehr zu bieten und da bin ich immer froh, dass ich Fotograf bin und das auch mit meinen Bildern zeigen kann.
Das autonome Gebiet Tibet ist eine Verwaltungseinheit der Volksrepublik China. Wie es dazu gekommen ist, das haben wir in der Sendung heute schon gehört. Aber vielleicht können Sie uns nochmal sagen, welche dramatischen Veränderungen das auch zur Folge hatte.
Ja, das ging ja eigentlich in 1951 los mit der völkerrechtswidrigen Annexion von Tibet durch die Chinesen und hat sich dann also über die Jahre weitergezogen, eben halt mit ja wirklich der Kulturrevolution, die eben in Tibet sehr extrem stark gewütet hat und dort über 90% der Klöster zum Beispiel zerstört wurden. Viele Menschen haben damals Haus, Hof verloren, sind ins Gefängnis gekommen. Diese Sachen, die in der Kulturrevolution passiert sind, die ja nicht nur in Tibet war, sondern auch in China selber, davon distanziert man sich ja heute glücklicherweise auch von chinesischer Seite. Danach dann so ab den 80er, 90er Jahren eben halt ist das nicht mehr mit dieser nach außen gestellten Repression so stark dort, sondern das findet auf einem anderen Gebiet statt. Also die Chinesen haben einfach durch die Überfremdung Tibets mit Han-Chinesen, da gibt es mehr Chinesen in Tibet mittlerweile als Tibeter, da im Laufe der Jahre einfach für Fakten gesorgt und haben diesen tibetischen Kulturraum mehr und mehr überfremdet. Das ist also ein großes Problem heute und ja, das sind also einige Dinge, die ich auch in diesem Vortrag ansprechen werde.
Wie hat sich das Leben der streng Gläubigen seit dem Einmarsch der chinesischen Truppen bis heute verändert?
Ja, also das ist, denke ich, ein Irrglaube auch von chinesischer Seite, dass man denkt, man kann den Tibetern den Dalai Lama abspenstig machen und diesen Buddhismus dort in irgendeiner Form dann den Tibetern, ja, ich will nicht sagen verbieten, aber sie von ihren Wurzeln abschneiden. Das funktioniert dort nicht. Das nehmen die Menschen eben mit der Muttermilch auf. Sind da nach wie vor große Familienverbände, die dort auch zusammenhalten. Natürlich ist es unheimlich schwierig, die Lehre dort überhaupt fortzuführen, weil die Klöster stark überwacht sind und eben zum Beispiel kaum noch große tibetische Meister in Tibet, buddhistische Meister in Tibet unterwegs sind. Aber dieser Zusammenhalt auch eben halt in den Familienstrukturen, das ist phänomenal. Und der Buddhismus wird in Tibet von den Tibetern gelebt. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder fasziniert, dass das nichts Aufgesetztes dort ist und nicht so Buddhismus wie so ein Mäntelchen übergestülpt, sondern die Menschen leben ihren Glauben.
Der Berliner Reisejournalist Kai-Uwe Küchler ist ein Tibet-Kenner durch und durch und davon werden sich die Besucher vom Thementag Himalaya am 22. Februar in der Stadthalle in Köln-Mühlheim selbst überzeugen können. In einer Live-Reportage mit vielen Fotos und spannenden Geschichten wird er von Tibet berichten und das tut er auch gleich hier noch in Domradio weltweit, zwar ohne Fotos, aber mit spannenden Geschichten. Der Fotograf und Autor Kai-Uwe Küchler hat selbst schon mehr als 70 Länder bereist, aber der Himalaya-Raum, der hat es ihm besonders angetan und davon erzählt der Reisejournalist bald beim Thementag Himalaya in Köln. Herr Küchler, Sie waren auch in den entlegenen und selten bereisten Gebieten Osttibets. Was macht diese Region, außer dass sie entlegen und frei von Touristen ist, aus?
Das ist schon das, was Sie gerade erwähnt haben, also dass man dort eben wenig andere Leute trifft. Ganz klar ist erstmal der Westen Tibets zu nennen. Da ist ja das Zentrum des buddhistischen Kosmos, der Kailash zu finden, den ich auch mehrfach schon umrundet habe. Und da anschließend noch das ehemalige Königreich Guge. Schon allein die Entfernungen von Zentral-Tibet, das man heutzutage auch normal bereisen kann, die sind schon nach wie vor immer noch ziemlich strapaziös. Aber wenn man dort mal angekommen ist in West-Tibet und diesen Kailash gesehen hat, die Kora, das ist der rituelle Umrundungsweg, dort absolviert hat, 52 Kilometer ist der lang, dann ist man sehr dicht eigentlich am Herzen des Buddhismus dran und auch dort natürlich die Begegnung wieder mit den Pilgern, mit den Leuten, mit den Einheimischen, die auch ganz Asien da hochkommen, das ist was Einzigartiges. Ich habe da Riesenfeste miterlebt mit Zehntausenden Gläubigen, die dort halt diesen Kailash umwandert haben. Aber anders auch dann genau die andere Richtung, also der Osten Tibets, der heute eigentlich nicht zur autonomen Region zählt, aber eben halt zum Kulturraum Tibet zählt, wo es auch schon eine Vermischung zwischen Chinesen und Tibetern gegeben hat, ist sehr spannend, ja, weil so wie es oft beschrieben wird, dass Tibet sich isoliert hat vom Rest der Welt, so ist es ja eigentlich nicht. Gerade die Vermischung auch im asiatischen Raum, die Interaktion zwischen China und Tibet, die hat es immer gegeben und das finde ich auch spannend, wie sich über Jahrhunderte ja diese beiden großen Kulturen auch durchaus friedlich miteinander befruchtet haben und dass es da Austausch gegeben hat und das ist zum Beispiel für meine Begriffe auch ein Ansatzpunkt eigentlich für die Lösung von Problemen dort auf dem Dach der Welt, dass man sich auch an Traditionen wieder erinnert, die es durchaus mal gegeben hat, ja, dass sich diese beiden Großreiche auch respektiert haben. Und dem nachzuspüren, dieser Vermischung dort auch gerade in den Randgebieten Tibets, unabhängig mal von den tollen Landschaften, die es dort natürlich auch gibt, das ist super spannend, super interessant und man findet immer wieder was Neues, was man überhaupt nicht kennt.
Sie haben den Kailash eben auch erwähnt, den heiligsten Berg Asiens. Warum ist dieser Berg so heilig?
Naja, da ist das also Zentrum des buddhistischen Kosmos. Für die Buddhisten sehen im Kailash das Zentrum also ihrer Welt, den Weltberg Meru, der das Reich der Erd- und Wassergeister mit dem Reich der Geister der Oberwelt eben verbindet. Wenn Sie sich ein buddhistisches Mandala, das ist so ein Schaubild, anschauen, dann wird der Kailash eben halt in dem Zentrum dieses Schaubildes abgebildet. Es ist halt der Sitz der buddhistischen Götter, der darf auch nicht bestiegen werden. Aber gleichzeitig ist der Kailash auch für die Hindus ein sehr wichtiger Berg. Hindus kommen also aus Indien auch, um diesen Berg zu umrunden. Und es gibt noch zwei weitere Religionen, die diesen Berg als sehr wichtigen verehren. Das sind die Jain, die kommen auch aus Indien, eine Religion. Und die vorbuddhistische Religion, die Bön, die aber eben halt Buddhismus eigentlich verschmolzen sind, verehren diesen Berg eben halt auch als Zentrum ihres Kosmos. Ja, und der muss eben in einer ganz bestimmten Form auch im Uhrzeigersinn umwandert werden.
Sie erzählen in Ihrem Vortrag auch von farbenfrohen Klosterfesten, die Sie miterlebt haben. Was waren das für Feste? Wie müssen wir uns die vorstellen?
Ja, also das ist eine jahrhundertealte Tradition, die auch heute noch fortgeführt wird. Natürlich mehr und mehr auch unter chinesischer Kontrolle, aber es gibt diese Feste noch. Das sind eigentlich Klosterfeste im Sinne von tanzenden Mönchen, die dort eben die buddhistische Geschichte tanzen, die Leute auch unterhalten wollen. Diese Klosterfeste, die finden auch immer zu unterschiedlichen Jahreszeiten an unterschiedlichen Tagen statt. Deshalb ist es sehr schwer, das vorher zu bestimmen, wann die genau sind. Also man kann seine Reisen schlecht darauf planen, in Tibet zumindest. Ja, und bei diesen Festen, da ziehen die Einheimischen dann ihre feinsten Gewänder an. Es werden oft riesige Tankas entrollt. Das sind so religiöse Schaubilder, wo dann die Klöster extra so einen vorgefertigten Hang dort, einen planierten Hang errichtet haben, um dort dieses Rollbild runterzulassen. Die sind teils 100 Meter lang, 60 Meter breit mit religiösen Darstellungen. Und das zu beobachten, das ist also außergewöhnlich und das kann man eben halt gut in Film und Foto auch einfangen. Die Farbenpracht und auch der Anlass an sich, der wird natürlich auch immer genutzt, um dann ein Volksfest dort abzuhalten. Das ist was Einzigartiges und ich bin froh, dass ich drei dieser Feste mittlerweile auch schon in Tibet mitmachen durfte.
Sie sind auch mit der Tibetbahn gefahren, der sogenannten Tibetbahn, eine Bahnstrecke, die ja einige Rekorde aufweist. Wie war die Fahrt für Sie?
Die war schon besonders. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich sonderlich mit Eisenbahnen auskennt, aber in Vorbereitung der Tour wusste ich schon, dass es durch eben über den höchstgelegenen Bahnhof der Welt geht und dass eben da unzählige Tunnel gegraben wurden. Man kann zu dieser Tibetbahn stehen, wie man will. Sie ist erstmal eine ingenieurtechnische Meisterleistung der chinesischen Ingenieure, die dort eben halt den Permafrostboden in Tibet künstlich kalt halten. Ammoniakstäbe hat man da reingetrieben, eben halt um ein Absenken der Gleise im Permafrostboden zu verhindern. Unzählige Brücken, Tunnel haben die gebaut, Milliarden von umgerechnet Euro hat dieses Projekt verschlungen. Das weiß keiner ganz genau, war auch ein Prestigeobjekt natürlich der Chinesen. Vorteil ist der, dass man jetzt innerhalb von 36 Stunden eigentlich von Xining aus dort, der einer Stadt am Rand des tibetischen Plateaus, bis nach Lhasa kommt. Und die Bahn wird eben halt auch von Touristen sehr stark genutzt, frequentiert, weil sie eben eine einzigartige Zugfahrt durch diese vorhin beschriebene Landschaft ist und man sich auch ganz gut an die Höhe gewöhnen kann. Bei den Waggons wird künstlich Sauerstoff zugeführt, also man ist da nicht gleich so in dieser Wahnsinnshöhe, sondern kann sich ganz gut dran gewöhnen an die Sauerstoffknappheit dort oben. Ja, und zwischendurch hat man immer wieder tolle Ausblicke. Also es ist ein Erlebnis, mit dieser Bahn zu fahren. Die andere Seite natürlich, und die muss man auch ansprechen, ist die, dass das natürlich nicht gebaut wurde, weil man so gut mit den Tibetern meint, sondern da werden eben halt mit dieser Bahn auch die Bodenschätze Tibets abtransportiert. Man kann sehr schnell Menschmaterial an die Grenze zu Indien transportieren. Die wird ja gerade weitergebaut bis nach Shigatse. Also es gibt Pläne, die sogar runterzuführen bis nach Nepal. Also das sind alles Sachen, die jetzt auch in dem Rahmen der ganzen Infrastrukturmaßnahmen Chinas dort eine wichtige Rolle spielen. Und man will natürlich zeigen, dass Tibet integraler Bestandteil von China ist und das ist also so eine zweischneidige Sache. Für uns Touristen ist es einfach ein Erlebnis, grandios mit dieser Bahn zu fahren.
Sagt Kai-Uwe Küchler. Und wenn Sie noch mehr von dem Reisejournalisten über Tibet erfahren wollen, dann können Sie das am 22. Februar und zwar in der Stadthalle Köln-Mühlheim beim Thementag Himalaya, organisiert von dem Kulturveranstalter Grenzgang. Alle Infos dazu finden Sie auch bei uns im Internet auf domradio.de. Herr Küchler, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Ja, gerne.
Sie hören Domradio weltweit und wir sprechen weiter über das Dach der Welt, über Tibet. Viele Tibeter haben das Hochland in Zentralasien, das zur Volksrepublik China gehört, verlassen, darunter die 21-jährige Dolka Zetsu. Sie war damals noch ein Kind, gerade mal 6 Jahre alt und lebt nun in Deutschland, genauer in Köln. Und sie ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Frau Zetsu.
Hallo.
Sie sind vor 15 Jahren gemeinsam mit ihrer älteren Schwester aus Tibet geflohen. Ihre Mutter hat sie über den Himalaya nach Indien ins Exil geschickt. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie aufgebrochen sind und wie die Flucht war?
Also, ich erinnere mich ganz Kleines von der Flucht. Also, dass ich viel geweint habe, dass ich immer nachts gelaufen sind und ja, ganz Kleines.
Das muss sehr schwer gewesen sein, auch für ihre Mutter, sie alleine loszuschicken. Also alleine mit ihrer Schwester und die Mutter ist ja nicht mitgegangen. Warum ist sie nicht mitgegangen?
Unsere alle Familie ist in Tibet und ich habe auch einen jüngeren Bruder. Deswegen sie ist zurückgeblieben.
Warum sind sie überhaupt geflohen? Warum haben sie oder warum meinte ihre Mutter, sie sollten besser sie und ihre Schwester Tibet verlassen?
Ich habe direkt zu meiner Mutter nicht gefragt, warum hat sie mich nach Indien geschickt oder sowas. Aber ich bin sicher, das ist meinetwegen für mein besseres Leben oder für meine bessere Bildung oder deswegen, sie hat uns nach Indien geschickt.
Wie müssen wir uns die Flucht konkret vorstellen? Also Sie haben schon gesagt, Sie sind nachts meistens gelaufen. Über welchen Zeitraum zum Beispiel?
Das weiß ich nicht. Also was ich erinnere mich ist, es war immer dunkel und ich weiß nicht, ich kann nicht erzählen, also ich weiß nicht.
Sie waren auch sehr klein, muss man dazu sagen, das liegt sehr lange zurück. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass Sie die Dokumentarfilmerin Maria Blumenkron getroffen haben auf ihrer Flucht, also ich glaube im nepalesisch-tibetischen Grenzland, da genau. haben Sie sie getroffen. Mhm. Was wissen Sie davon noch? Wie war dieses Zusammentreffen?
Ich habe mitbekommen, dass die Maria hat schon mitbekommen, dass einige Gruppe nach Indien kommen. Und sie und ihre Kamerateam am Grenz gewartet und wir sind da getroffen. Ich habe nie also Ausländer oder europäische Frau oder Leute nicht gesehen. Und ich weiß nicht, warum geht das so. Die haben Kamera oder so und diese Mikrofon oder sowas. Also das war das erste Mal und ich weiß nicht, warum wir sind getroffen und warum ist es so. Ich weiß nicht.
Und sie hat sie danach noch begleitet, Frau Blumenkron?
Ja, wir haben immer Kontakt. Wir sechs eigentlich, wir sind in unterschiedliche Schule geschickt, aber sie haben die Leute gebetet und hat gesagt, die sechs müssen alle in einer Schule sein oder können sie etwas machen, dass wir in einer Schule sein können. Seit 15 Jahren, wir haben Kontakt und sie hat uns sehr gut unterstützt. Also sie ist eigentlich wie unsere Mama.
Ihre zweite Mama. Ihre zweite Mama. Und davon werden Sie, wenn Sie beim Thementag gefragt werden, aber vor allem Maria Blumenkron auch erzählen auf dem besagten Thementag Himalaya in der Stadthalle Mülheim am Sonntag, den 22. Februar. Aber solange müssen Sie sich nicht gedulden, bis Dolka weitererzählt, denn gleich erfahren wir von ihr noch, wie es nach der Flucht war, nachdem Sie angekommen sind in Indien, wie ihr Leben auch jetzt hier in Deutschland verläuft. Also dranbleiben. 15 Jahre lang war Dolka Tsetso nicht mehr in ihrer Heimat Tibet. Sie hat viel zurückgelassen, vor allem ihre Mama. Inzwischen lebt die junge Frau in Köln. Aber bis hierhin war es ein langer Weg, wie wir ja eben schon gehört haben. Frau Dolka, was ist in den 15 Jahren passiert? Sie sind ja zunächst ins Exil nach Indien geflohen und dort sind Sie auch erstmal geblieben. Wie war Ihr Leben in Indien?
Ich glaube, 4 oder 5 Jahre war sehr schlimm. Also ich habe immer nachts geweint und eigentlich meine Mama hat versprochen, dass sie im also nach einem Jahr kommt sie uns besuchen, aber sie hat das nicht gehalten. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach also ein Visum zu bekommen, aber es war eigentlich sehr schlimm. Aber dann bin ich daran gewöhnt und ich habe viel Leute kennengelernt, meine beste Freundin kennengelernt und ich habe auch meine ältere Schwester dabei. Es war dann nicht so schlimm. Ja, es war eigentlich schön danach.
Sie haben es gerade auch gesagt, Sie sind ja mit Ihrer älteren Schwester zusammen nach Indien gegangen. Das macht so eine Beziehung noch enger zu einer Schwester, oder? So.
Ja, genau. Meine Mutter ist nicht dabei und sie ist jetzt mein Vater oder also eigentlich alles. Sie ist mein Verwandte oder alles. Wir sind sehr eng zusammen.
Glauben Sie, dass Sie in naher Zukunft Tibet und Ihre Familie, Ihre Mutter nochmal besuchen können?
Also das ist eigentlich mein Traum. Aber ich weiß nicht, ob das in Erfüllung geht oder ich weiß nicht. Das ist mein Traum. Ich möchte oder ich will gerne nach Tibet gehen und meine Familie treffen.
Was wissen Sie denn über Ihre Heimat? Sie waren ja sehr klein, 6 Jahre alt, als Sie gegangen sind. Versuchen Sie da noch Informationen aus Tibet zu erhalten, da wo Sie sie bekommen können?
Also in Indien, wir sind eigentlich in tibetischer Gesellschaft und müssen wir also unbedingt nicht da von Tibet alle Informationen bekommen. Unsere Schule, die unterrichten auch tibetische Kultur oder traditionell oder alles in Indien. Deswegen, also ich muss nicht unbedingt von Tibet was bekommen oder was lernen.
Viele, viele Jahre später sind Sie nach Deutschland gereist. Sie leben jetzt in Deutschland seit einem Jahr ungefähr. Wie kam es dazu? Warum haben Sie sich entschieden, jetzt muss eine Veränderung her, ich möchte nach Deutschland?
Meine Schwester hat einen Studiumplatz hier bekommen und wir sind 6 und alle möchten hier also weiterbleiben oder hier leben. Deswegen dann habe ich mich entschieden, dass ich auch hier bleibe.
Sie sind 6 Flüchtlingskinder.
Ja.
Genau. Und was machen Sie hier? Sie machen, glaube ich, jetzt eine Krankenschwesterausbildung.
Nee, nicht? Also ich arbeite im Kinderkrankenhaus, aber FSJ.
Freiwilliges Soziales, ja. Okay. Was erhoffen Sie sich denn von Ihrem Leben hier in Deutschland? Was haben Sie für Pläne?
Ich möchte gerne Krankenschwester werden und dafür habe ich viele Bewerbungen geschrieben und gestern habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und es war nicht einfach, aber ich habe versucht.
Wir drücken Ihnen ganz fest auf jeden Fall die Daumen. Dolga Tsetso ist ein Flüchtlingskind, das als 6-Jährige ihre Heimat Tibet verlassen musste. Und davon werden Sie auch beim Thementag Himalaya erfahren können. Am 22. Februar in der Stadthalle in Köln-Mühlheim. Wir haben schon vorab schöne Einblicke in Ihre spannende, faszinierende Geschichte erhalten. Vielen Dank an Sie.
Gerne.
Das war Domradio weltweit für heute. Ich bin Aurelia Rütters und verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.